Wo wir den Daniel angeschaut haben, ist es ums Festheben gegangen. Mögt ihr euch vielleicht erinnern? Nein, nicht der Daniel, die Esther. Den Daniel schauen wir heute an. Wo wir die Esther angeschaut haben, ist es darum gegangen, festzuheben, was wir haben. Die Verheißungen, der Glaube, der in unserem Herz ist. Das Wissen, das wir haben. Und auch das, was wir erlebt haben mit dem Herrn, an dem festzuheben. Weil es das ist, was uns durchtreibt durch Schwierigkeiten. Und ich möchte euch das nochmal ganz fest ans Herz legen, weil heute geht es nämlich ums Loslassen. Das gehört auch dazu. Aber das Festheben ist so wichtig, weil wir nur loslassen können, wenn wir zuerst etwas haben, wo wir uns daran heben können. Stellt euch einen Bergsteiger vor. Wir haben ja da bei der Esther viel über das Bergsteigen und das Wandern geredet. Stellt euch einen Bergsteiger vor. Der kann sich doch nicht loslassen. Wenn er nicht weiss, dass er gesichert ist am Seil. Manchmal müssen Bergsteiger so Gümpfe nehmen. Manchmal müssen sie kurz loslassen, damit sie nachher einen besseren Halt haben und weiterkommen. Aber dann müssen sie gesichert sein. Es gibt so ganz wenig ganz Verrückte, die das nicht machen, aber die allermeisten, die sind gesichert am Seil. Und wir können nur loslassen, wenn wir könnt festheben. Wenn wir etwas haben, wo wir uns können heben dran und auch wirklich heben. Man kann auch in den Bergen wandern und dann gibt es manchmal so Geländer. Haben Sie sicher auch schon erlebt. Oder Seile, wo in den Felsen drin sind. Und da gibt es auch Sättig. Wir haben ja so viele Kilometer Wanderweg und Bergweg, wo manchmal eins nicht mehr so gut heben. Also, wir müssen dafür sorgen, dass wir Sachen haben, wo wir festheben können. Und ich lege das in der Seelsorge vielen immer wieder ans Herz. Ich finde das super, Sabine, dass du deine Kiste mitgebracht hast. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, so eine Kiste zu haben. Wirklich Sachen reinzutun, wo wir festheben wollen. Man kann aber auch ein Tagebuch führen, ein Gebetstagebuch, überhaupt ein Tagebuch. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Man kann auch Tücher knüpfen. Immer einen Knüppel drin machen. Man kann Steine sammeln. Das ist sehr etwas Biblisches, das mit den Steinen. Das findet man im Alten Testament immer wieder, dass man Steinhäufen macht, um sich erinnern daran, ein Altar baut aus Steinen. Frauen. Man kann auch so Ketten machen, aus Perlen. Also Perlen einfach aus Krelleli, was auch immer. Man kann überall die ja offen kaufen, die einem helfen, sich zu erinnern. Damit man festhalten kann. Das ist etwas, was ich in der Seelsorge auch eigentlich immer allen ans Herz lege. Wenn wir heute über den Daniel reden, dann geht es um jemanden ganz, ganz anders wie Esther. Das ist völlig ein anderer Typ Mensch. Erstens ist schon ein Mann. Der macht sicher nicht mit bei der Miss Persia. Und der Daniel ist auch vom Charakter her ganz ein anderer. Er hat auch ganz etwas anderes erlebt in seinem Leben. Aber er spielt sich eigentlich im gleichen Umfeld ab, auf eine Art. Also, der Daniel ist ein paar Jahre, muss ich wieder studieren, wie das funktioniert. Ich bin immer ein bisschen hilflos mit diesen Sachen, merkt ihr? Jetzt! Super! Ihr seht da wieder das Reich der Perser. Das ist ungefähr das, wo Esther sich auch drin hat befunden. Jetzt sind wir aber ein paar Jahre früher vor der Esther. Und zwar spielt sich das ab im Jahr 605 vor Christus lebt der Daniel noch in Jerusalem. Da. Denn das Gelbe ist das Reich Juda. Das ist das Südreich. Das Nordreich gibt es schon gar nicht mehr. Das ist schon futsch. Und da Judareich, das gibt's noch. Mit verschiedenen Königen. Und der Daniel kommt während der Herrschaft von Josia auf die Welt. Und der Josia ist einer der gläubigen Könige. Es gibt ganz, ganz wenig nach dem Salomo, die noch wirklich das tun, was Gott will. Es steht eigentlich nur noch bei zwei. Und einer davon ist der Josia. Und zu dieser Zeit, der hat 31 Jahre regiert, zu dieser Zeit, wir wissen nicht genau, kommt der Daniel auf die Welt. Nach dem Josia kommen nur noch vier Könige. Vier Könige, weil wo der Nebukadnezar das Reich übernimmt, ist es nur das Grüne da. So. Aber Nebukadnezar, der König der Babylonier, ist ein machthungriger Mensch. Er ist wirklich ein Despot und ein Gewaltherrscher, ein Diktator. Und er weitet nachher das Reich aus. Bis da oben. Ist mega gross am Schluss. Und 605 geht er das erste Mal auf Jerusalem plündern. Also sie haben vorher schon immer geritzt miteinander, aber 605 vor Christus wird der Daniel verschleppt und auch der König Josia übrigens. Werden verschleppt von da, hier oben durch, nach Babylon. Das ist da. Da ist alles Wüste, darum gehen sie nicht direkt den Weg. Mit ein paar edlen, also eigentlich die ganze Elite wird von Jerusalem abzügelt nach Babylon. Der ganze Königspalast, alles zusammen. Also nicht die Steine, aber die Leute, die dort drin leben, die Edlen, die Vornehmen, die Gutbildeten, die Reichen, die nehmen es mit. Plus noch, was so ein Tempel ist. Nachher kommen noch vier Könige und beim letzten fällt dann das auch. Und dann ist das dann auch hellgrün. Der Daniel erlebt das alles. Er ist ein junger Mann. Er wächst, die ganz frühen Jahre, die prägenden Jahre, erlebt er beim König Josia, wo man wirklich wieder Gott ehrt, wo man ihn wieder arbeitet und keine anderen Götter hat neben ihm. Wo der Tempel putzt ist, wo man wieder das Passamal feiert, wo das alles wieder eingesetzt ist. Das ist nicht selbstverständlich, aber genau der Daniel erlebt das, weil er gehört zu den Familien, die am Königshof leben. Noch jemand anderer erlebt der Daniel in seiner Jugend und das ist der Jeremia. Das ist auch wichtig. Der Jeremia ist ja ein grosser Prophet, der versucht, das Volk wieder zurückzubringen auf die Schiene. Während dem Josia ist das gut und nachher, bei den vier Königen, die nachher kommen, wird es für den Jeremia ganz, ganz schwer. Aber die kennen einander. Also kennen ist wahrscheinlich übertrieben. Der Jeremia nimmt wahrscheinlich den Daniel nicht zur Kenntnis, weil er ein Teenager ist. Hingegen, der Daniel wird den Jeremia auf jeden Fall mitbekommen haben. Es ist auch interessant, dass der Daniel den Jeremia zitiert. Im Kapitel 9 tut er ihn sogar namentlich erwähnen. So wie der Jeremia schon gesagt hat. Also er hat ihn gehört, auf jeden Fall. Und das sind zwei Persönlichkeiten, die ganz sicher seinen Glauben prägt haben. Das geht wie nicht anders. Der gläubige König als Vorbild und der Prophet. Der Prophet, der die Botschaft verkündet. Und so wird der Daniel jetzt verschleppt mit drei Freunden zusammen nach Babylon in ein völlig anderes Umfeld. Das können die Fremden nicht sein. Das ist völlig ein anderer Königshof, ganz eine andere Dimension von Reich. Es hat dort nur Götter, und zwar so viel. Und der Nebukadnezar, der ist einer, der es extrem wichtig ist, dass er der Oberst ist. Also er ist wirklich, heute würde man sagen, er hat eine narzisstische Störung. Es muss alles um ihn gehen. Nur um ihn. Und es muss genau nach seinem Kopf gehen. Aber 100%. Da gibt's nicht noch einen Haufen Berater und Zeug und Sachen rundherum. Es ist der Nebukadnezar, der diktiert, was in dem Reich passiert. Das sehen wir bei seinem ersten Traum. Der träumt doch der etwas zur Nacht. Und ich weiss nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Es gibt so Träume, wo man am Morgen verwacht und irgendwie ein komisches Gefühl hat. Hat der Traum eine Bedeutung? Wollt das mir etwas sagen? Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Schon mal gespürt, irgendwie so. Dann vergisst man das in der Regel wieder. Nebukadnezar hat es nicht vergessen, sondern er hat überlegt, was mache ich jetzt? Und hat all seine Weisen kommen lassen. Und die Babylonier sind da die gewesen, vielleicht neben den Chinesen, aber von denen haben sie nicht gewusst, die am meisten schon erforscht haben. Also sie haben den Sternenhimmel schon kartiert gehabt, sie haben Naturwissenschaften gemacht, sie haben schon Medizin gehabt. Hier. Sie haben also schon wirklich Operationen gemacht, sie haben an Leichen umgeschnitten und so weiter. Die haben also schon Sachen entdeckt und sich gebildet. Sie haben auch zwei verschiedene Sprachen gehabt. Sie haben das Babylonische gehabt, wo man, so als Schriftsprache, und sie haben aber Aramäisch geredet untereinander. Es ist auch spannend, man weiss viel über die Zeit, das beeindruckt mich mega, weil sie einfach so viel schon aufgeschrieben haben. Und weil das alles erhalten ist geblieben. Also nicht alles, sicher nicht alles, aber wahnsinnig viel erhalten ist geblieben. Sie haben auch Geschichtsbücher schon geschrieben und so weiter. Also es war ein Volk gewesen, wo sehr viel Interesse hatte an der Naturwissenschaft und dem Forschen. Und das hat jetzt der Nebukadnezar gefunden, okay, ich habe den Traum, jetzt will ich wissen, was der bedeutet. Und dann kommen da die gelehrten Leute, seine Professoren, und sie haben schon Hochschulen gehabt. Und dann sagt er, jetzt will ich wissen, was der Traum bedeutet. Und dann haben sie gesagt, ja. Und er, ja. Ja, könntest du uns den Traum erzählen? Und dann sagt er, nein. Der hat doch wirklich jetzt den Traum einfach nicht erzählt. Stellt euch den mal vor. Wie wichtig muss man sich da nehmen? Dass er findet, weisst was? Ihr sagt mir jetzt meinen Traum und die Bedeutung, nur dann bin ich sicher, dass er mir auch die Wahrheit erzählt. Weil sonst können wir ja irgendwas erzählen. Kennen wir heute aus der Psychologie? Wenn ihr einen Traum an einen Psychologen erzählt, dann gibt es sicher 5 verschiedene Deutungen. Das hat der Nebukadnezar schon gedacht, oder? Er wollte sicher sein, er ist sich selber so wichtig und er hat das Gefühl, sein Traum sei so wichtig. Stimmt ja dann auch, dass er sagt, und ihr sagt mir zuerst, was ich geträumt habe, und wenn ihr mir den richtigen Traum erzählt, dann kann ich sicher sein, dass ihr auch wisst, was er bedeutet. Das ist so ein bisschen, wie der Mann funktioniert. Er sagt nämlich, wenn ihr das nicht schafft, innerhalb von ein paar Stunden, wirklich 24 Stunden, dann werden eure Häuser geschliffen, also einfach zerstört, und ihr werdet hingerichtet. Das heisst, ihre Familie sind obdachlos und sie haben kein Familienhaupt überhaupt mehr, der für sie sorgt. Weil die sterben. Also ein enorm riesen Druck. Enorm riesig. Und so hat das Reich funktioniert, wo Daniel ist reingekommen. Als Teenie. Ziemlich sicher als Teenie, weil wir wissen, dass er 70 Jahre in Babylon war. Und die Lebenserwartung, ja, also mehr wie 90 ist er wahrscheinlich nicht geworden. Also ist er kaum älter wie 20 gewesen. Da haben die jetzt gerade so Teenies vor Augen, die bei uns da in den Gottesdienst kommen. Verschleppt worden, er war gut gebildet gewesen, er hat eine gute Ausbildung bekommen dort jetzt. Aber der Daniel war extrem herausgefordert gewesen. Also ja, nicht nur der Daniel, sondern alle. Das ist ja eine ganze Gruppe. Man redet immer von Daniel und seinen 3 Freunden. Aber das ist mit Sicherheit ist das eine grosse Gruppe gewesen. Das sind wahrscheinlich 30 gewesen, die man hat genommen. Oder 20 oder 40, das wissen wir nicht. Wir haben keine Zahl. Aber es sind mehr gewesen. Also eine ganze Schulklasse voll. Wo man hat dann Königshof genommen und wo man hat ausbilden wollte. Weil der Nebukadnezar war super schlau gewesen. Verwaltet mal so ein Riesenreich. Wie verwaltet man so ein Riesenreich, dass nicht der da unten da auf eigene Ideen kommt und irgendetwas anderes macht? Wie macht man das? Darum hat er immer, erstens, wenn er etwas erobert hat, hat er die Elite mitgenommen, das hat er nicht nur bei Jerusalem gemacht. Und er hat die Besten von denen nachher ausgebildet und sie als eigene Hofbeamte bei sich am Hof gehabt. So hat er immer noch so eine Verbindung gehabt zu diesen alten Herrscherhäusern. Und es hat eigentlich so Garantie gehabt, dass die brav bleiben. Ist ein guter Plan. Also er war schlau gewesen, Nebukadnezar. Und darum ist dort so eine Schulklasse gekommen und ist ausgebildet worden. Und jetzt muss sie sich entscheiden. Halt dich fest! An dem, was ich gelernt habe als Kind. An dem, wie wir leben. An dem, was ich glaube. Und Daniel und seine 3 Freunde, die entscheiden sich dafür, ja, ich halte fest. Ich halte fest, dass wir kein Götzenfleisch essen. Wir wollen keine anderen Götter anbeten. Wir wollen uns nicht mit dieser Kultur vermischen. Wir passen uns an, so wie es geht, aber wir tun uns nicht vermischen. Wir nehmen nichts an von der Kultur, die gegen unseren Glauben ist. Und es ist ganz interessant, wie Gott das immer wieder segnet. Also wir sehen, wenn wir das anschauen, wie der Daniel sein Buch schreibt. Ich weiß wirklich nicht, wieso das heute nicht funktioniert. Jetzt. Das sind übrigens die hängenden Gärten. Das ist eines der sieben Weltwunder der Antike. Das ist der Palast von Nebukadnezar. Klar wissen wir nicht genau, ob er so ausgesehen hat. Aber irgendwie so wird er ausgesehen, weil man kann das noch ausgraben. Also es gibt Ausgrabungen. Man kennt den Grundriss ungefähr. Man weiss etwa wie hoch. Und so irgendwie wird das ausgesehen haben. Und er hat das erfunden, dass man Dächer bepflanzt. Das hat der Nebukadnezar erfunden, dass man die Dächer bepflanzt, dass die Pflanzen nachher oben runterwachsen. Und das war eines von den sieben Weltwunder. Nebukadnezar hat es auch geschafft, dass Babylon am Schluss grösser war als Ninive. Und das ist für die damalige Zeit eigentlich unvorstellbar. Da hat man Sklaven gebraucht ohne Ende, um das zu bauen. Genau. Der Daniel hat vier Könige erlebt. Nicht nur einen. Der Nebukadnezar ist eigentlich der, den am meisten wissen. Und das ist das, was der Daniel erlebt. Er wird verschleppt und ausgebildet. Und dann kommt der Traum vom Nebukadnezar. Der erste. Und das kennt ihr sicher, die ganze Geschichte. Oder die meisten von euch. Dann kommt der, wo der Nebukadnezar ermutigt von seinem ersten Traum, das Standbild baut, weil das ist der Inhalt vom Traum, ein Standbild. Und er setzt das dann sofort um und dann müssen alle anbeten. Kommt wieder so eine Herausforderung. Und die Freunde von Daniel machen das nicht und kommen in den Feuerofen. Der Nebukadnezar ist entsetzt, weil es plötzlich statt 3, 4 hat in dem Feuerofen. Und einer davon ist entweder einer von den Engeln oder Jesus selber, der sie beschützt vor dem Feuer. Und sie kommen, ohne dass er auch nur ein Haar verbrannt ist, wieder aus dem Feuerofen raus. Dann kommt der zweite Traum vom Nebukadnezar, der auch schon sein Ende ankündet. Baum, der nachher ausgerissen wird. Dann kommt der neue König, der Belsazar. Und da kommt der trampelt alles mit Füßen, was mit dem Gott von den Juden zu tun hat. Und auch sein Ende wird vorhergesagt. Und in der gleichen Nacht, wo die Schrift an der Wand erscheint, das Mene, Mene, Tekel auf Farsim, zu leicht, du bist gewogen worden und zu leicht befunden. Der gleichen Nacht übernimmt nachher ein anderes Volk, nämlich die Meder und Perser, das ist der Darius, die Herrschaft und richtet ihn hin. Und während der Zeit von Darius, da ist der Daniel dann schon alter Mann, wird er noch in die Löwengrube geschossen, weil es ein super Gesetz erlassen wird. Wer in den nächsten 30 Tagen irgendjemand anderem etwas bittet, außer der König, der wird hingerichtet. Stellt euch das jetzt mal in der Praxis vor. Wer in den nächsten 30 Tagen irgendjemand anderem etwas bittet, außer der König, wird hingerichtet. So ist es. Also, schwieriges Gesetz. Und so ein blödes Gesetz macht man nur, weil man etwas erreichen will, oder? Sie wollten einfach erreichen, dass der Daniel hingerichtet wird. Sie waren eifersüchtig, die anderen Höhen. Und wollten einfach nur um Daniel eine Falle stellen. Weil das kann man ja nicht umsetzen. Leute, wie wollen das Gesetz umsetzen? Kommt dann ein Kind auch ins Gefängnis, wenn es fragt, ob es 4 überkommt? Logisch nicht. Für das ist das nicht gemein. Es war nur ein Gesetz, ganz allein darum, um den Daniel hinrichten. Und das klingt logischerweise. Und dann kommt er in die Löwengrube und der Darius, sie hat ihn sehr gerne überkommen. Das ist ganz interessant. Jeder König hat den Daniel immer sehr gerne gehabt. Und auch dort wird dem Daniel kein Haar gekrümmt und er kommt wieder raus aus dieser Löwengrube. Und dann haben wir am Schluss noch die endzeitlichen Prophetien, wo der Daniel überkommt während der Zeit von Belsazar und dann bis, dort wird auch der Kyrus noch erwähnt, der vierte König. Das ist so ein bisschen ein Überblick, dass ihr wisst, was der Daniel alles erlebt. Der Daniel wird extrem herausgefordert. Und er muss extrem viel loslassen. Sein ganzes vorherige Leben, das er gekannt hat, ist weg. Viel, viel mehr wie bei der Esther. Viel, viel mehr wie bei einem Abraham. Viel, viel mehr wie bei einem Jakob oder wer auch immer. Viel mehr als bei einem Mose. Der Daniel, der muss dort völlig allein neu anfangen. Bei Null. All seine Lebenspläne muss er loslassen. Vielleicht war er schon verliebt gewesen. Also in dem Alter hat man vielleicht schon etwas ins Auge gefasst. Wird nicht stattfinden. Er wird seine ganze Karriere, wie er sie geplant hat, er wird sie so nicht durchführen. Es wird nicht so kommen. Weil er jetzt ganz neu mit anders ist. Er muss alles, was er gedacht hat, wie sein Leben verläuft, loslassen. Und er muss sämtliche Sicherheiten loslassen. Er kommt aus einer guten Familie, die haben Geld gehabt mit Sicherheit. Und das gibt Sicherheit. Eine einflussreiche Familie mit Geld gibt Sicherheit. Das ist bis heute so. Das geht nicht mehr. Das ist nichts mehr wert. Er steht auf wackeligen Beinen, was seinen Glauben anbelangt. Und er muss immer wieder von Neuem beweisen, wer er ist und was er kann. Er kann da nicht einfach mal ruhig sein. Zwischendrin hat er wahrscheinlich ein paar Jahre Ruhe, aber die Könige sind so unberechenbar. Wenn die nächste Herausforderung kommt, dann muss er die bestehen, er kann sich keinen Fehler erlauben. Der Daniel muss wirklich einfach loslassen. Und das kann er nur, weil er etwas hat, um sich heben dran. Und das ist sein tiefer Glaube und seine tiefe Überzeugung. Dass es einen Gott gibt, der sich um ihn kümmert. Das ist etwas, was mich enorm bewegt, jetzt, als ich die Predigtreihe vorbereite. Wir haben Predigten gehabt und auch Björn seine Predigtreihe. Da geht es um ganze Völker oder um eine grosse Gruppe. Bei der Wüstenwanderung ist es ums Volk Israel gegangen. Bei den Philipper geht es um Christen als Ganzes. Und da geht es um einzelne Menschen. Da sehen wir, wie Gott sich um den einzelnen Mensch kümmert. Wie er den Daniel in seinem Lebensumfeld ernst nimmt. Ich weiss nicht, wie es den anderen gegangen ist. Wir wissen auch über die drei Freunde nicht so viel. Aber der Herr wird auch bei ihnen geschaut haben. Sie würden ihr eigenes Buch schreiben können. Ich bin überzeugt, wie sie das erlebt haben, aus ihrer Sicht. Und dann wird es in dieser Gruppe noch andere gegeben haben, die auch erlebt haben, wie der Herr sie segnet. Wie der Herr sich um den Einzelnen kümmert. Und das gilt nicht nur für den Daniel, das gilt für uns auch. Der Herr kümmert sich um den Einzelnen. Um dich. Und um dich, und um dich, und um dich. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Und er sieht uns auch nicht einfach als eine Masse. Er ist fähig, für jeden Einzelnen gleichzeitig zu schauen. Und für jeden Einzelnen einen Plan zu haben. Er hat nämlich dem Daniel Gaben gegeben, die er nachher braucht. Der Daniel hat eine riesige Gabe von der Prophetie bekommen. Er hat die Gabe von der Weisheit und von der Erkenntnis bekommen. Er hat es von Natur aus schon gehabt. Er hat von Natur aus schon eine rasche Auffassungsgabe gehabt. Er hat gut rechnen können. Er hat Sachen schnell erfasst und auf den Punkt bringen. Das hat er von Natur aus schon mitgebracht, weil er ist schon sehr gut gebildet war, als er auf Babylonisch kam. Was er nachher aber gebraucht hat, ist etwas, was weit über das Menschliche ausgeht. Und nicht nur dort, wo der König sagt, sag mir meinen Traum. Das kann niemand, das ist jedem klar. Das ist jedem klar, dass man das nicht kann aus uns Menschen raus. Nein, der Daniel hat auch gewusst, was der Traum bedeutet. Und der Daniel war auch einer der Besten in der Ausbildung. Also der Herr hat das gesegnet überall drüber. Es ist ja total interessant, wenn man das Daniel-Buch einmal liest und schaut, was steht für Tu-Wörtli bei Gott. Wenn Gott vorkommt, Was steht denn dort für ein Verb dazu? Und da stehen Verben wie Gott sorgt, Gott schenkt, Gott schaut, Gott beschützt, Gott bewahrt, Gott hat eingefädelt. Er ist da der Handelnde, nicht der Daniel. Beim Daniel hat es logisch auch so Tu-Wörtli, aber es sind mehr so ein bisschen die Passiven. Der Daniel ist mehr der, der einfach das macht, was ihm von den Füßen kommt, der dran ist, wo er muss. Aber er ist nicht der, der grosse Pläne macht. Er ist nicht der, der alles schon voraus planet und steuert und managt und will in den Finger behalten. So wie wir doch amig sind, oder? Wir wollen doch amig heute schon wissen, was übermorgen passiert. Und wenn wir ehrlich sind, kann noch so viel passieren bis übermorgen, dass wir gar nicht recht wissen, dass wir den Terminkalender so durchführen können. Passiert mir viel. Es passiert mir so viel, dass ich Termine habe und dann verändert sich ganz kurzfristig alles. Das ist normal. Und der Daniel ist einer, der hat das auf sich zukommen lassen. Er war ein weiser Mann und er hat gemacht, was er gemacht sein musste. Er war nicht faul. Sonst wäre er nicht der höchste geworden von diesen Reichen. Neben dem König. Und das bei 4 Königen. Also da muss man da schon etwas herbringen. Das kann man nicht mit Intrigen und Manipulation. Bei 4 verschiedenen Königen das Ansehen haben. Und der Herr hat ihn gesegnet. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn wir loslassen. Und uns nur an das anfangen zu heben, was der Herr uns zusagt. Wo wir wissen über ihn. Nämlich, dass er uns liebt und dass er für uns sorgt. Und dass wir ihm wichtig sind. Dass wir seine Kinder sind. Wenn wir uns an dem haben und alles andere loslassen. Dann schenkt er sein Segen. Es ist so interessant, wenn wir in der Bibel gehen schauen, alle, die das machen, die kommen Ansehen über und im Zweiten oft auch Reichtum. Also der Herr lässt sich nicht lumpen. Es geht nicht immer um Geld bei Reichtum. Aber oft ist das wirklich gekoppelt. Also der Daniel ist nicht gestorben als armer Mann, bin ich ganz sicher. Wenn man der Zweithöchste ist, oder eben der Höchste nach dem König im Reich, ist man nicht arm. Der hat als Einwandererbub eine Tellerwäscherkarriere gemacht. Weil er losgelassen hat, was er hat müssen loslassen. Und weil er sich an dem festgehalten hat, wo wirklich dreht. So ist nämlich der Herr. Der Herr weiss, was im Dunkeln verborgen ist. Weil er Licht ist, sieht er in alles ein. So sieht er auch in die Zukunft. Er sieht auch in Menschen ein, die wir nicht recht wissen. Was wollen die von mir? Was soll das? Was läuft da? Der Herr sieht in all die Geheimnisse rein. Er sieht in die Zukunft rein. Er sieht aber auch in die Vergangenheit rein. Weil er Licht ist. Und weil er zeitlich nicht begrenzt ist, weiss er alles. Und der Daniel hat das so viel erlebt. Und ich wollte das nochmal bringen. So schnell sind wir versucht, unser Vertrauen einfach wegzurühren oder noch jemand anders draufzusetzen. Schnell setzen wir auch unser Vertrauen auf uns selber. Auf das, was wir schon mal können haben, das, was sich bewährt hat, das, was wir wissen, wie es läuft. Und ich habe nichts gegen das. Aber ich sage es euch, wenn ihr mit dem Herr lebt, dann werdet ihr ganz oft herausgefordert, dass es nicht so funktioniert, wie wir es uns gewöhnt sind. Weil der Herr will nicht, dass wir stillstehen. Wenn es alles immer so läuft, wie wir es uns gewöhnt sind, dann stehen wir still. Dann lernen wir nichts mehr dazu. Und der Herr will, ich bin absolut sicher, bis ins höhere Alter, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und darum fordert er uns raus bis ins höhere Alter. Und gerade im Alter sind wir herausgefordert, loszulassen. Das ist doch das grosse Thema vom Alter. Wenn das Klärli nicht mehr lismen kann. Das ist nicht schön. wenn man nicht mehr so viel raus kann. Wenn man den anderen nicht mehr helfen kann, wie man es immer gemacht hat. Wenn man da alles, man muss das loslassen, das tut so weh und es ist so schwierig. Und was ist mir denn noch wert? Und dann gilt es darauf festzuhalten. Und der Herr hat mir gesagt, mein Wert hänge nicht ab von dem, was ich mache oder tun oder kann. Mein Wert ist definiert und festgeschrieben bei ihm, weil er mein Schöpfer ist. Zum Beispiel. Wenn man nicht die Lehrstelle bekommt, wo man sich hat so lange erträumt. Wenn man nicht den Job bekommt. Dann heisst es festhalten daran, dass der Herr einen Plan hat. Dass der Herr einen Plan hat. Wenn der Körper nicht so will, wie er sollte, wie wir das denken, dann heisst es festhalten daran, dass der Herr einen Plan hat und loslassen. Und zustimmen und sagen, und ich lasse los und ich vertraue es dir an, weil du hast es in der Hand. Und du hast einen Plan. Und deine Pläne sind gut. Das braucht ein enormes Vertrauen auf den Herrn. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da unsere Kisten haben, oder was auch immer, oder vielleicht auch einfach im Herz, und wissen, es ist so. Es ist so. Der Herr ist treu und er steht zu seinem Wort. Und ich werde eine Belohnung bekommen. Das ist uns zugesagt. Das finde ich so cool mit Gott. Er sagt nicht einfach, mach mal. Mach. Sondern er sagt, du wirst eine Belohnung bekommen. Er erwartet es nicht einfach so für sich. Nein, er verspricht uns eine Belohnung. Und darum soll es uns zuallererst um ihn gehen. Es soll uns zuerst um Gott gehen. Um unseren Vater im Himmel. Um Jesus, der uns erlöst hat von der Sünde. Der für uns heute einsteht. Unter der Leitung vom Heiligen Geist, der in uns lebt. Weil er wird für alles andere sorgen. Er wird für alles andere sorgen. Das hat Daniel erlebt. Er ist mehrmals am Tod entkommen. Mehrmals. Dort, wo Nebukadnezar den ersten Traum hatte und Daniel nachher gewusst hat, wie es läuft. Was er träumt hat und was bedeutet. Beim zweiten Traum vom Nebukadnezar, aber auch beim Standbild, da hat er einfach gerade Glück gehabt, ist nicht an dem Ort gewesen, aber es ist ja nicht Glück. Das ist doch nicht Glück. Das hat der Herr doch so geführt. Dort, wo Perser gekommen sind, dass das bei diesen Perserkönigen wieder funktioniert hat, das ist doch nicht einfach normal. Der Herr hat sich gekümmert um den Daniel und er wird genauso tun bei uns, wenn wir uns loslassen. Je mehr wir uns heben an Sachen, desto weniger kann der Herr uns segnen. Ausser wir heben uns an den Sachen, die der Herr uns gibt. Versteht ihr den Unterschied zwischen loslassen und heben? Das ist ein Zusammenspiel. Was hat mich bis jetzt getragen im Leben? Was hat mir der Herr verheißen? Was hat er mir zugesagt? Das heben und loslassen, was darüber raus ist. All die Sorgen, all die Kümmernisse, all die Verletzungen, all das, was nicht läuft, so wie wir wollen, all das loslassen und ihm herlegen. Und er wird schauen, dass wir eine Belohnung bekommen, weil er das versprochen hat. Er lässt uns nicht zu Schande werden, sondern er schaut zu unserer Würde. Er sorgt für uns. Er beschützt uns. Er beschenkt uns. Aber es ist immer er. Es sind nicht wir, die das krampfhaft erreichen können. Es ist nicht unseres, was wir tun. Es ist nicht unseres Bemühen, das es Gelingen schenkt, sondern es ist er. Und es ist so gut zu wissen, dass all die Ängste, die Daniel auf jeden Fall hatte, er war ein Mensch, auch wie wir. Stellt euch vor, was der für eine Nacht erlebt hat, wo er gewusst hat, es wir können nur beten, dass wir jetzt den Traum, dass der Herr uns den Traum sagt. Was hat der für eine Nacht gehabt? Der war doch nicht ruhig gewesen. Das hätten wir gern so. Aber Ängste gehören zu unserem Leben. Man kann nur mutig sein, wenn man Angst hat. Sonst ist es Leichtsinn. Wir können nur die Angst überwinden, weil sie da ist. Und wenn wir Angst haben, genau dort wird der Herr gross werden. Genau dort. Bei ihm sind unsere Ängste so gut aufgehoben. Das ist der Ort, wo wir alle Ängste deponieren können und darum können wir auch loslassen. Und so wünsche ich euch das, dass ihr das könnt. Ich wünsche euch nicht, dass ihr das loslassen könnt üben. Das wünsche ich euch nicht. Aber dass ihr dürft erleben, dass es eine Belohnung hat, wenn ihr es müsst. Und dass ihr könnt üben, festhalten. Das wünsche ich euch. Der Herr sei mit euch. Amen.
Das ist lustig, als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch gebetet darum, was heute dran ist. Wie soll ich den Gottesdienst moderieren? Und ich habe einen Vers auf dem Herzen gehabt, gefunden, aus Matthäus 6, 8, wo heisst, euer Vater weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und ich habe überlegt, ja, was soll das? Das sagt mir jetzt gar nichts. Und habe den Vers wieder auf die Seite da, etwas anderes für einen Schluss aufgeschrieben. Und ich finde, es passt ganz gut. Unser Vater weiss, was wir bedürfen. Das tut mir jetzt mega gut, dass es jetzt wirklich so schön passt. Für den Schluss möchte ich um ein Segen bitten und wir stehen noch mal auf dazu. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du einen Plan für uns hast, für jeden Einzelnen, ganz speziell. Auch wenn wir so viele Menschen haben, dann ist jeder für dich ganz ein Individuum. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns segnen tust im Alltag, wo wir jetzt wieder rausgehen, wo die neue Woche vor uns steht. Dass wir Weisheit haben, dass wir richtig entscheiden können und dass wir wissen, wenn das dran ist, auf dich zu hören und dass wir dir vertrauen dürfen. Ich bitte um deinen Segen für die Zeit, für alle zusammen, die da sind und für die, die nicht da sind, die krank sind oder in der Ferien sind. Amen.